Mann, 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 was hier jetzt schon wieder passiert ist. Aber der Reihe nach, wir fangen erstmal an. Also, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 69 und mit dabei Jan.
Ja, hi Olli.
Ja, und Jan sitzt mir gegenüber. Also, das ist ja, das ist Premiere seit Monaten, muss man wirklich sagen. Das letzte Mal, dass wir hier mit dem Aufnahmegerät, und ich hoffe, das klappt, aber wir haben wieder eine Sicherheitsaufnahme hier. Also irgendwie wird es auf jeden Fall, wird es diese Aufnahme auf jeden Fall geben. Aber das erste Mal, dass wir wieder hier nicht zoomen, sondern zusammen aufnehmen, liegt auch unter anderem daran, dass, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir alleine sind. Das heißt also, Jan und Olli sind, das ist jetzt nicht der Podcast Fest und Flauschig, also falls jemand irgendwie was verwechselt, Jan und Olli für den Podcast Fest und Gentlemen. Ja, wir müssen über ein Spiel sprechen und Jan, wie geht's dir erstmal? Also wir müssen dazu
Ja,
vielleicht nochmal sagen, was eben passiert
falsche Frage.
ist. Also wir haben uns um 18 Uhr verabredet. Wir haben ja die letzten beiden Podcasts schon so einige Sachen gehabt mit was verpennen und sonst was. Wir haben irgendwie nicht abgemacht, wo wir uns treffen. Wir haben das Spiel zusammen bei mir zu Hause in Eppendorf geguckt, letzten Freitag. Und dann haben wir abgemacht, komm, die anderen schaffen es nicht zum Podcast, dann machen wir das jetzt mal nicht Zoom, sondern wir treffen uns und wir haben auch nicht gesagt, wo. Normalerweise, also ich bin davon ausgegangen im Büro und Jan halt in Eppendorf, das Büro ist in der Schanze und um 18 Uhr haben wir festgestellt, wir sind an verschiedenen Orten und der liebe Jan musste alles mit seinem Bike zurücklegen, ist jetzt eine Dreiviertelstunde später oder 40 Minuten später, nachdem er viele Kilometer weggeradelt hat, hier
Naja, also
angekommen.
das stellt mich jetzt ins falsche Licht. Ich habe nicht von Eppendorf zur Schanze eine Dreiviertelstunde. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich war vorher schon zu spät. Aber egal.
Ja, ach so, ja, okay, gut, dann ist alles gut. Nein, also deswegen, wir sind ein bisschen außer Atem, also wir nicht, also
Aber wir sind ja gar nicht ganz allein, denn wir haben uns ja Gentlemen dazu geholt, wenn auch nicht live, sondern auf dem viralen Weg, ne?
ja, also wir haben einige Meinungen einiger Gentlemen, die wir uns heute anhören. Und wir haben, glaube ich, auch entschieden, na gut, wir müssen erstmal anfangen für die, die diesen Podcast hören und überhaupt nicht wissen, was so in Deutschland passiert, Bundesliga, zweite Bundesliga, was ist da überhaupt los? Natürlich, es ist ein Aufstiegskampfspiel, es ist die Crunch Time. Wir haben gegen Darmstadt zu Hause 2:1 verloren. Wieder mal unglücklich, kann man sagen. Das erläutern wir natürlich noch im Laufe des Podcasts, was da genau vorgefallen ist. Die meisten von euch werden es natürlich wissen und wir müssen aber über diese Themen reden. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mit einer Sprachnachricht an.
Ja, wir hören uns erstmal so an, was ein paar Jungs so sagen und dann kommentieren wir das ja eh und vielleicht
Genau.
können wir zwischendurch auch noch das eine oder andere, wie wir das selber empfunden haben, mit einbringen. Das ergibt sich ja, ne?
Also wir fangen, glaube ich, an mit Achim
Genau.
und ja, mal sehen, was er zu sagen hat. Man muss sagen, er hat seine Sprachnachricht noch am Abend geschickt. Also Freitagabend, das Spiel war irgendwann um 10 zu Ende und er dementsprechend auch fertig mit den Nerven. Seine Sprachnachricht hören wir jetzt.
Was soll ich dazu sagen? Man freut sich, man denkt, die Mannschaft ist gefestigt. So Rückschläge wie das 3:3 gegen Hannover macht uns nichts aus, aber irgendwie vermisse ich einfach die Leidenschaft und die, ja, Scheiße, diesen unabdingbaren Willen zu gewinnen, zu fighten, zu kämpfen. Und wenn ich dann irgendwie, ja, einige teilweise sehe, wie sie dort agieren, dann denke ich auch nur so, ey, ernsthaft, geh mal mit mir eine Woche auf den Bau oder einen Tag nur und dann bist du so froh und Fußballspieler zu sein. Ich weiß auch nicht weiter, ernsthaft. Also das ist für mich, ja, weiß ich nicht. Man ist so kurz davor, ich weiß nicht, warum man die wie man das so schön immer sagt in den Medien, die Flatter kriegt, kann ich nicht verstehen. Kann ich einfach nicht verstehen. Keine Ahnung, was ich da, was man dazu weiter sagen kann. Also, das sah wie eine gut geölte Maschine aus, der HSV in den letzten Tagen, Spieltagen wohlgemerkt. Und dann kommt sowas. Also, vielleicht hätte ich mal früher duschen gehen sollen. Da hat Duziak nämlich das Tor geschossen. Aber nichtsdestotrotz, nur der HSV, nur die 1400 Gentlemen. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder alle sehen. Ciao.
Jawohl. Danke, Achim, für deine Nachricht. Wie gesagt, direkt nach dem Spiel, ziemlich fertig, wirkte der gute Mann. Ne? Ich habe mir ein paar Sachen so aufgeschrieben.
Und er war schon duschen gegangen, ne?
Er war schon duschen, was immer er noch vorhatte. Aber nee, gut, der Mann, und das haben wir ja gehört, arbeitet auf dem Bau. Und sein Vorschlag war ja, die Jungs müssen mal mit ihm einen Tag oder eine Woche hat er gesagt, mit ihm auf dem Bau, um mal zu merken, was wirklich Arbeit ist. Ne? hattest du das Gefühl, Jan, dass die Jungs irgendwie nicht richtig gekämpft haben? Das sagt Achim ja, dass da fehlte dir da so der Einsatz.
Ja, nein, ich kann das verstehen. Ich kann so einen Ansatz verstehen. Ich habe das Spiel aber tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Ich fand im Grunde genommen, dass wir taktisch gut gespielt haben und das Spiel ja auch souverän in der Hand hatten, ja, dass einfach der Abschluss gefehlt hat. Also wir haben eben die Tore nicht gemacht und ich glaube, dass so ein Spiel im Normalfall gar nicht so schlimm wäre, die Situation drumherum mit den verschenkten Spielen vorher bringen so viel Druck in die Situation. Normalerweise sagst du, okay, der Gegner ist unangenehm, er steht hinten drin, wir machen unser Heimspiel, wir sind dominant, wir spielen das hier so lange, irgendwann geht das Ding rein. Und wenn das Ding eben nicht reingeht, dann ist es halt mal 0-0 und dann nehmen wir einen Punkt mit. Aber die Situation durch die verschenkten Spiele vorher ist jetzt so, dass du sagst, wir müssen diese Spiele gewinnen. Und dadurch, glaube ich auch, entsteht dann diese sogenannte Flatter, die er eben genannt hat. Und dann dementsprechend auch irgendwann mal hinten diese Fehler, die so klare Konter passieren lassen. Also ich glaube, das ist wirklich, eigentlich sind die Jungs da schon ganz gut aufgestellt gewesen. Ich habe da nicht so viele Beanstandungen wie im Hannover-Spiel. Das ist auch viel der Situation geschuldet, finde ich.
Aber wenn jetzt gesagt wird, oder du sagst auch, die Flatter, ist es nicht vielleicht eher andersrum, dass man eben gar nicht mal die Flatter hat, sondern so das Gefühl rüberkommen lässt, Darmstadt, die hauen wir weg, wir sind der HSV, und dass man gewisse Situationen nicht ernst nimmt. Denn wenn wir über die Flatter oder über überhaupt die Situation reden, die uns letztendlich so schwer zu schaffen machen, sind es ja die Konter. Wir lassen uns auskontern. Das ist ein unglaubliches Manko des HSVs, dass wir es schaffen in Spielen, bei denen wir, was weiß ich, 38% also umgekehrt, der Gegner hat 35% Ballbesitz, wir eben dementsprechend viel mehr Ballbesitz, und trotzdem schaffen es die Gegner in diesen zwei, drei Möglichkeiten, die sie haben, die Stiche zu setzen, dementsprechend eben Tore. Das heißt also in diesem Fall genau das Gleiche. Wir können mal direkt ins Spiel gehen. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber da hat Terodde die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Ja, es ist dann eben so. Er rutscht knapp dran vorbei. Er hat es eben nicht ganz geschafft. Und 30 Sekunden später steht es 0-1. Oder ich weiß jetzt nicht, welches Tor das genau war, aber ja,
auf jeden Fall. Das ist genau die Situation. Genau.
Also,
das ist genau richtig, und ich finde, diese Situation ist wirklich auch symptomatisch für das Spiel. Ne? Der HSV hat sich eine gute Torchance rausgespielt, die ist aber nicht drin. Und du fängst dir kurz darauf eben halt diesen Konter, vielleicht auch, weil du sagst, oh, das war schon wieder nichts, oder weil eben doch einer mit zu viel aufgerückt ist, damit es jetzt endlich klappt. Denn es waren ja eigentlich, glaube ich, nur zwei Leute wirklich zur Absicherung hinten. Ne?
Also das ist doch ein ganz großes Problem des HSV, dass er es nicht schafft, nach so einem, also oder sagen wir mal so andersrum, dass es immer wieder der Gegner schafft mit einem Torwart, der einfach sagt, komm, hau den Ball raus, mal gucken, was geht. Und dann, ja, mit ein bisschen Glück trifft der Ball auf den richtigen Spieler und dann geht tatsächlich immer wieder was. Mhm. Und woran liegt das, dass wir das verschlafen, dass wir dem Gegner immer wieder die Möglichkeit geben, eigentlich die ganze Zeit nichts zu leisten, aber dann doch noch irgendwie die Früchte zu ernten? Und das ist doch etwas, da muss doch mal der Trainer irgendwie wachrütteln und sagen, ey Leute, ihr müsst immer wachsam sein, denn die Verteidigung letztendlich, das ist, also wie gesagt, dass man ja die Meisterschaft gewinnt man hinten, ne? Spiele gewinnt man im Sturm, aber den Titel und in diesem Fall den Aufstieg gewinnst du halt hinten. Und so ist es ja auch. Wir haben 57 Tore. Wie geil ist das? Wie lange haben wir nicht mehr so viele Tore geschossen? Aber wir haben eben dementsprechend 35, glaube ich, hinten reinbekommen. Und das ist sechs, siebte schlechteste Ergebnis der ganzen zweiten Liga. Also
im Original heißt das Offense sells tickets und Defense wins championships. Oh. Kommt aus dem American Football. Aber es stimmt hier auch, ne? So gesehen. Also ich würde da so ein bisschen unser ehemaliger Coach Dieter Hecking hat sich die Woche zu Wort gemeldet und es passt ganz gut, dass er eben halt sagt, das Problem in Hamburg ist immer wieder der immense Druck, der von außen auf die Spieler einwirkt, und das könnte auch wirklich immer so ein bisschen dafür verantwortlich sein, für die sogenannte Flatter, die Achim eben genannt hat, dass sie eben halt manchmal diesen Anspruch nicht gerecht werden oder, denn es sind ja gute Spieler, sie haben ja gut gespielt, und normalerweise würde man vielleicht sagen, ja, okay, dumm gelaufen jetzt, das passiert mal weiter, aber die Gesamtsituation, ja, von Anfang an, die müssen aufsteigen, dann, ja, die hätten jetzt aber in Hannover gewinnen müssen, die müssen jetzt aber gegen Darmstadt das wieder klarstellen, das ist eben halt auch ein bisschen viel und das ist halt doch eben nur eine Zweitligatruppe und nicht die ganz oberste Schublade.
Ja, also wir reden jetzt wirklich schon über die ganz, bevor wir das Spiel überhaupt besprechen, über die ganz elementaren Dinge, aber ich finde eben genau das ist ganz wichtig zu besprechen. Ich finde, das ist letztendlich, was einen Trainer ausmacht. Wenn du das, wenn du die Qualität hast in deinem Team, also kohlemäßig, ne? Du weißt, es hat alles nichts damit zu tun, was ein Spieler verdient, siehe Bobby Wood, sondern es geht darum, was kann der Trainer mit ihm anfangen und wie setzt er die Spieler ein? Und das ist jetzt eigentlich mal so die Frage, glaube ich wirklich, kann unser Trainer das schaffen? Denn vorne sind wir eigentlich, okay, wir haben jetzt diese Tore nicht gemacht in diesem Spiel, aber in den letzten Spielen haben wir genug Tore geschossen. Wir müssen irgendwie schaffen, diese Konzentration in den nächsten Spielen mitzubringen, unsere Stärke vorne hinten zu verteidigen. Das ist, denn wir sind, ich bin sicher, viel, viel besser als in den letzten zwei Jahren. Diese Formtiefs, die wir am Ende der Saison hatten, die sehe ich überhaupt nicht bei uns, sondern jetzt, ich sehe eine starke Mannschaft mit Spielern, die jetzt alle wieder zurückkommen, wie Toni Leisner. Jetzt ist wirklich der Trainer gefragt, die Spieler richtig einzustellen und einzusetzen. Vielleicht wollen wir mal die nächste Sprachnachricht hören. Vielleicht hast du da noch was. Vom nächsten.
Von Padde.
Von Padde.
Kommt jetzt die Lösung.
Aus Hamburg. Sehr gut.
Ja, was soll ich sagen? Also, wenn man scheiße spielt und verliert, dann ist das ja irgendwie noch ganz gut wegzustecken. Aber wenn man solche Spiele wie gestern eigentlich über weite Phasen ziemlich gut spielt und einfach das Tor nicht trifft und dann gefühlt zwei Konter zulässt und kassiert, dann ist es halt besonders scheiße. Das, daran habe ich zu knabbern tatsächlich. Und dieses Spiel lässt mich einigermaßen ratlos zurück. Ich habe überhaupt keine Idee, wie die Saison ausgehen kann. Ich halte mittlerweile alles für möglich.
Ja, vielen Dank, Padde, für deine Sprachnachricht und deine Einschätzung. Also
immerhin ist noch alles möglich. Das ist doch durchaus positiv zu sehen.
Ja, genau. Also bei ihm im Grunde genommen das, was auch Arim gesagt hat, also absolute Ratlosigkeit, denn das Spiel war nicht schlecht. Man hat Also was so gewisse Statistiken anbetrifft, war man eben überlegen, man hat viel mehr Torschüsse, man hat eben viel mehr Ballbesitz, aber am Ende zählen eben diese zwei, also es gibt ja nur eine Zahl, die wirklich zählt, das sind die Tore, die letztendlich geschossen wurden, aber ja, letztendlich tut es noch mehr weh, wenn man wirklich auch wieder mal einfach dieser Mannschaft und dem Gegner überlegen war, der Gegner eigentlich gar keine Ideen hatte und wirklich nur auf diese Konter wartete, gefühlt. Und da haben sie eben starke Spieler, da haben sie einen Dursun, der eigentlich ja hier nach Hamburg gehört, weil er hier aufgewachsen ist, aber egal, das ist ja eine andere Sache, das wird in Zukunft hoffentlich anders sein. Aber dann ist klar, wenn so ein Konter möglich ist, dann hat so eine Mannschaft mit so einem Spitzenstürmer natürlich immer die Chance zu treffen. Und das ist auch wieder passiert und es ist zum Verzweifeln, nicht? Also muss man wirklich sagen, dass das reicht, um uns immer irgendwie wieder zu schlagen.
Ja, aber ich finde das ganz interessant, weil eigentlich hat er das ja ähnlich gesehen wie ich. Sie haben ja eigentlich gut gespielt. Die Frage ist, wo ärgerst du dich mehr, wenn die wirklich scheiße spielen und verlieren? Oder wenn sie eigentlich gut spielen und verlieren? Was ist ärgerlicher? Ich würde grundsätzlich immer sagen, in dem Spiel ist es natürlich ärgerlich, wenn du gut spielst und verlierst, aber aufs Große und Ganze gesehen ist es natürlich schon, gibt es dir Hoffnung, dass du sagst, ja, okay, das ist dumm gelaufen, aber wir haben eigentlich gut gespielt.
Ja, aber das Problem ist doch, wenn wir jetzt sechsten Spieltag haben, dann sage ich ja, okay, ja, das gibt mir Hoffnung. Aber wir haben noch sechs Spieltage und dann ist ein Terodde ist dann weg, wenn wir nicht aufsteigen. Ich weiß nicht, wer auch noch, die Mannschaft droht dann eben wieder auseinanderzubrechen. Das heißt also, all das, was wir jetzt haben an Potenzial, werden wir dann nicht mehr haben. Ich glaube, wenn Bolt bleibt oder vielleicht auch, wenn er nicht bleibt, wir werden wieder ein geiles Team zusammenstellen. Das schaffen wir schon. Aber wir wollen jetzt mit diesem Team, diesem Potenzial, wollen wir eben auch, und es ärgert einen dann fast noch mehr, finde ich, wenn du ein gutes Team hast und es nicht schaffst. Ja. Wenn du wieder so scheiße spielst, wie jetzt im die letzten sechs Spiele letztes Jahr, ja, natürlich ärgert dich das wie Hulle, aber ja, dann sagst du dir auch, ey, komm, leck mich. Aber wenn du die Überlegenheit auf dem Platz so demonstrierst und dann am Ende es wieder nicht schaffst, das ist schon, dann verzweifelst du, weil was soll denn noch kommen? Viel bessere Spieler werden wir nicht bekommen als das, was wir jetzt auf dem Platz haben in der zweiten Liga. Und wie lange soll das noch gehen, das Theater? Dass man eigentlich immer Erster ist in der Hinrunde und dann eigentlich, darüber kann man sich ja schon mal gar nicht mehr freuen, weil man muss abwarten, was kommt denn in den letzten Spielen. Also es sind ja nicht nur die letzten Spiele, das muss man dazu ja auch sagen. Die ganze Rückrunde ist eigentlich ein Hin und Her, ne? Und das macht mir eigentlich auch wieder Hoffnung, denn ich sehe den HSV im Moment super stark, also jeden einzelnen Spieler super stark. Jetzt ist es am Trainer, dass die richtigen Leute auf dem Platz, die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen, denn die Jungs sind fit. Wir haben fast alle gesund. Ja, da ist der gute Mann gefragt. Jan schaut jetzt nochmal nach dem dritten Spanerich. Das ist Aurel aus München, unser Hamburger in München. Er ist Schauspieler, Aurel Mantei. Google das mal, geiler Typ, geile Filme. Und er ist gerade in Hamburg gewesen, als das Spiel lief, musste aber alleine gucken. Na, ihr wisst warum. War in einem Hotel an den Landungsbrücken und hat das Spiel alleine gesehen und hat eine recht lange Nachricht gelassen. Die lassen wir aber auch gerne mal ablaufen. Ich hoffe, wir kriegen das technisch hin. Wir sind ja Freaks. Also Aurel, hau raus.
Ja, moin mein lieber Olli, moin meine lieben 1400 Gentlemen. Ich habe mir das Spiel heute allein im Hotel in Hamburg am Hafen angucken müssen, wegen dem ganzen Corona-Scheiß. Hätte euch gerne gesehen, ging leider nicht, das holen wir nach. Zum Spiel selber kann ich sagen, wir haben nicht schlecht gespielt, viel Ballbesitz, deutlich mehr, gute Chancen gehabt, leider verdattelt. Helm-Peter muss auf jeden Fall runter vom Feld früher oder gar nicht erst auflaufen. Der könnte mit Wood vielleicht einen kleinen Ringelpiez am Spielfeldrand gestalten. Ich frage mich, wieso wir nicht öfter aus der zweiten Reihe einfach mal draufhämmern. Hand hat das ganz gut gezeigt im letzten Spiel, dass das hervorragend funktionieren kann. Dann muss man gar nicht so viel rausspielen wollen, erst recht, wenn die Seiten doppelt gedeckt sind. Also ich fand das ganz ordentlich heute. Das Ergebnis war natürlich schockierend, aber die waren nun mal halt hellwach, die Spackos aus Darmstadt, und haben das ja nun auch nicht schlecht gemacht. Schiri fand ich jetzt nicht so witzig heute. Das war okay. Also ärgerlich ist es allemal, aber wir werden aufsteigen. Das ist nun mal so, und das machen wir halt auf Umwegen. Dafür sind wir der HSV, das geht nicht anders. Soll so sein. Aber am Ende kackt die Ente und wir werden uns alle lachend in den Armen liegen. Und da glaube ich ganz fest dran. Und ich liebe unseren Trainer, muss ich mal ganz ehrlich sagen, und hoffe, dass er noch viele, viele Jahre bei uns bleiben wird. Ja, ich bin voller Hoffnung und Zuversicht und finde, dass wir eigentlich eine ziemlich geile Saison spielen. Mit kleinen Ausrutschern, aber die gehören nun mal dazu. Im Leben sowieso und im Fußball erst recht. Und ja, ich bin zuversichtlich und hoffe, dass ich euch bald alle wiedersehe und sage bis dahin und nur der HSV.
Yes, Aurel, wir sehen das genauso. Wir würden dich gerne wiedersehen. Vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ja, ist eine ganze Menge, was er rausgehauen hat, aber ich finde, es ist, weil er es eben auch erwähnt hat, Helm Peter, für die, die es nicht geschnallt haben, ist Jasula, und da kommen wir gleich mal zu dem Thema. Jan und ich haben, wie gesagt, das Spiel zusammengeguckt, und ja, du erinnerst dich sicherlich noch, Jan, wie wir reagiert haben. Schon in der zweieinhalbten Minute hat Jasula einen Foul begangen, wo der Schiedsrichter eigentlich auch hätte gelb geben können. Man sah richtig, wie der Schiedsrichter so angepisst war und vielleicht auch gedacht hat, ach, warum habe ich ihm jetzt nicht gelb gegeben, aber komm, das Spiel ist gerade angefangen oder so, nach dem Motto.
Ja, eigentlich nimmt er sich fast selber raus, so aus dem Spiel, ne?
Ja, mit der sechsten Minute dann, also 3 Minuten später, noch ein Foul. Man muss dazu auch mal sagen, er ist natürlich da, um mit seiner Abwehrstärke Gegner zu stoppen auf dem Weg zum Tor und dann eventuell die Gelbe zu kassieren. Aber diese Gelbe, bin ich der Meinung, hat er sich geholt in der Hälfte vom Gegner. Also es war überhaupt keine Gefahr. Es war.
Ja, ich glaube, das war so, dass eigentlich das erste Foul war das Gröbere. Mhm. Und da ist der Schiedsrichter noch hingegangen,
ja,
und hat ihm wahrscheinlich gesagt, so machst du mir nicht weiter. Mhm. Und dann kam kurz danach eben das zweite Foul, was eigentlich nicht gelbwürdig war, aber das war.
Aber zusammen war das so, okay,
ich,
mein Freundchen.
So nach dem Motto, ich habe dir eben gerade die Ansage gemacht, und wenn du das nicht schnallst, dann gibt es jetzt Karte. So, und damit, glaube ich, hatte er ein ganz klares Signal, der Typ steht heute nicht auf ihn, und war damit auch in seiner Handlung ziemlich eingeschränkt dann.
Ja, er hat sich quasi, wie du es eben gerade genau gesagt hast, er hat sich aus dem Spiel selber rausgenommen, schon in der sechsten Minute. Also die Möglichkeit, vielleicht mal einen Gegner zu stoppen, reinzugrätschen und dann eventuell vielleicht den Ball nicht zu treffen, dann eine Karte zu kassieren. All das hat er sich quasi genommen, und er ward auch nicht mehr so wirklich gesehen danach. Ja, man wusste sofort, scheiße. Eigentlich haben wir geahnt, der wird mit Rot vom Platz gehen. Der ist inzwischen dann doch so gut oder so weit dann doch, dass er dann eben aufpasst. Aber das zeigt doch jedem Gegner, jetzt kann ich richtig Gas geben, ich provoziere ihn, ich habe hier alle Möglichkeiten. Und was ich nicht verstehe, was auch viele andere nicht verstehen, ist, wieso nimmt man diesen Mann dann nicht raus? Und zwar Stantepede, also wie auch immer, also zack, zack. Warum, also noch nicht mal in der Halbzeit, hat man ihn rausgenommen.
Ja, ich glaube, die gleiche Aktion jetzt eine Woche später und er hätte Onana und Leisner zur Verfügung, hätte er irgendwie geschoben und gesagt, gut, dann Leisner jetzt in die Innenverteidigung, Haier ins Mittelfeld und Jasula raus oder Jasula raus und Onana rein, aber das glaube ich war jetzt, das, da waren jetzt nicht so die entsprechenden Möglichkeiten. Ja, kann sein, dass es schon der erste kleine taktische Fehler war.
Also ich habe fast das Gefühl, dass das könnte so der Fehler überhaupt des Trainers, wenn man dem Trainer jetzt Fehler assistieren irgendwie will, dann muss man wirklich sagen, das war der Fehler überhaupt. Wir haben es in anderen Spielen gesehen, dass der Gegner, ich weiß jetzt nicht, ob das der Markus Anfang war, oder in irgendeinem Spiel hat auch in der gegnerischen Mannschaft einen Spieler brutal gefoult und der hat ihn noch in der ersten Halbzeit rausgenommen, weil er genau wusste, der ist sowas von fällig. Und okay, er hat am Ende des Tages jetzt die rote Karte nicht bekommen, aber die war ziemlich abzusehen und dann wird es irgendeine Möglichkeit geben für den Trainer, ihn zu ersetzen mit irgendwelchen Möglichkeiten. Hätte alles besser ausgesehen als jetzt ein Jasula, der dort nicht mehr so agieren kann, wie er das eigentlich will, mit seiner Härte. Und das ist schon, ich finde es echt brutal heftig, einmal von Jasula. Kann das sein? Er hat eigentlich wirklich so viel hier für den HSV wieder gut zu machen. Der ist ja gekommen mit was weiß ich, also was haben wir gedacht, was haben wir da für einen geilen Typen? Der ohne Ende gelbe Karten, aber eigentlich haben wir uns das auch so ein bisschen gewünscht, weil wir wollten mal jemanden, der sich so ein bisschen mehr einsetzt. Wir haben oft geklagt, Mensch, muss man sich auch mal eine gelbe holen und sowas. Wir haben ja nie Karten, wir setzen uns nie richtig ein und dann haben wir so einen Jasula und ja, was hat der für den Verein schon gebracht? Und wieder so eine wichtige Phase wie jetzt und reißt sich da nicht zusammen. Also man muss doch mal irgendwann wissen, wo ist es wichtig, reinzugehen und wo nicht. Und ich finde auch, wie Aurel das sagt, dass also man hätte den gar nicht bringen sollen und jetzt oder zumindest viel früher rausnehmen.
Ja. Da hast du, glaube ich, recht. Grundsätzlich ist natürlich so, das ist nun mal seine Spielweise und du hast ja auch unterschiedliche Schiedsrichter. Ne? Manche lassen härtere Sachen ein bisschen laufen, manche nicht. Wenn du Glück hast und hast einen Schiedsrichter, der da nicht gleich gelb gibt, dann wäre wahrscheinlich in dem Spiel ganz sinnvoll gewesen. Aber das ist...
Naja, du als Schiedsrichter ist es deine Pflicht, ziemlich schnell anzusagen, wie es hier zu verlaufen hat. Und wenn dann ein Spieler, und er hat es ja auch noch mit einem gewissen Maß gemacht, wo man ihm zugestehen muss, hey, geil, das war zwar ein härteres Foul, aber es war ganz am Anfang und du hast vielleicht ihm eine klare Ansage verbal, Digga, einmal noch sowas, du entweder du fliegst oder du kriegst gelb, egal. So, was wird er ihm gesagt haben? Und 3 Minuten später macht das Ding oder macht er wieder irgendwas, was wirklich nicht nötig war. Und gibt ihm Geld, also ich vom Geld vom Schiedsrichter her, würde ich sagen, absolut korrekt gemacht, um das Spiel im Griff zu behalten. Scheiße vom Spieler, sich so früh, so unnötig früh, wo wir uns gegenseitig abtasten, wo man was aufbaut, so reinzugehen, auch noch nicht mal in einer Situation, wo es wirklich nötig war, sondern wirklich, also ganz unprofessionell könnte man sagen, eben sowas, was man von einem Jasula eben nicht erwartet. Wenn man sagt hier Säulenspieler, also die Spieler, die letztendlich die Jüngeren führen, dann ist das wirklich also in die Hose gegangen. Das ist nach hinten losgegangen.
Ja, das war vielleicht ein Schlüssel. Ich meine, ich habe eben mal kurz geguckt, wir hätten auf der Bank einen Kinsombi gehabt, der ist ja auch später für Jasula gekommen, aber eben erst in der 62.
Ja, aber gut, in der 62. wissen wir beide, da sind schon 2 Tore gefallen, ne?
Nämlich in der 5. Ich habe auch noch, vielleicht kommt es ja gleich noch, aber ich hätte auch noch andere Wechselgedanken gehabt während des Spiels.
Ja, also wir haben jetzt noch einen Gentleman, der sich zu dem Spiel äußert, aber sehr lustig, also als ich am nächsten Morgen nach dem Spiel, ich hatte 1-2 Leute aufgefordert, die sich rege am Chat beteiligten, an dem Abend zuvor doch sich ein paar Gedanken zu machen, vielleicht mir Nachrichten zu schicken. Sascha aus Stuttgart, er lebt in Stuttgart, absoluter HSV-Fan, Hamburger und lebt aber in Stuttgart, muss sich da immer viel reinziehen. Also er ist im Öffentlichen, also er arbeitet bei der Bahn, also Straßenbahn, ist dort Fahrer und muss sich die ganzen Fans und alle Möchtegern oder wie sagt er immer, Erfolgsfans, muss er sich da reinziehen und den ganzen Hass, weil er das sich auch nicht nehmen lässt, dann im HSV-Trikot vorne im Häuschen zu sitzen. Wie auch immer, auf jeden Fall, er ist immer sehr heiß und sehr viel dabei. Er hat mir Sprachnachrichten geschickt, aber eben nicht eine über 2-3 Minuten, sondern irgendwie 8 Stück.
Das sind wahrscheinlich die 9 Bahnstationen, ne?
Ja, genau, pro Station ein Gedanke. Wir versuchen das mal abzuspielen. Es sind immer 4 Minuten, wenn wir es schaffen. Wir gucken mal und hört euch das an. Das ist ein Mann, der wirklich den HSV liebt.
So, einen wunderschönen guten. Alleine von der Aufstellung her habe ich
so nochmal
schönen guten Morgen aus dem beschaulichen Baden-Württemberg. Die kurze Nacht hat nichts daran geändert, dass ich noch ziemlich gefrustet bin, was das HSV-Spiel von gestern betrifft. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit bin und mir wieder einiges von den Erfolgsfans hier vom FC Bayern und vom VfB Stuttgart anhören muss, wie schlecht wir doch sind, dass wir wieder nicht aufsteigen, etc. hin und her. Naja, gut. Aber das ist man ja nun langsam gewöhnt. Schade, aber es ist halt einfach so. Den Trainer diesmal wieder nicht verstanden. Der Wangemann, U21-Nationalspieler, in Hannover schon ziemlich am Limit, hätte auf jeden Fall eine Pause von mir bekommen. Wir haben mit Jumbo einen super Rechtsverteidiger, der das kann. So, auch Rick van Drongelen wieder fit. Ja, hätte ich in die Innenverteidigung gesetzt und den Haier auf die 6. Der Jasula, ja, gehört für mich auf die Bank. Weiß nicht, warum man den so hypt, aber bei dem muss man halt Angst haben bei jeder Aktion, dass er sofort vom Platz fliegt. Im Sturm ist natürlich klar, dass der Wood dann nichts verloren hat. Deswegen, wenn der Terodde fit ist, muss er spielen. Auch wenn er gestern oder auch in den letzten Wochen nicht ganz so die Torgefahr hatte. Aber das lag ja nicht immer nur an ihm. Fakt ist, wir können nicht mal beim 3:0 als Fan uns ruhig in die Ecke setzen und sagen, das war's jetzt. Nein. Das funktioniert bei unserem HSV leider nicht. Und auch wenn das 2:0 glücklich war, aber es war halt erzwungen irgendwie mit einem Fernschuss, ja, abgefälscht, direkt vor die Füße von dem Dorsohn. Bei uns fällt der Ball halt nicht so hin, sondern geht halt einen Millimeter am Tor vorbei oder wird gerade noch so abgefälscht und geht zur Ecke. Ja. Und das ist auch so. Ob ich das nur mit der HSV-Brille sehe, das zieht sich so durch das ganze HSV-Leben irgendwie. Ich weiß es nicht. Also das fängt ja schon an. Letzte Saison zum Beispiel in Stuttgart. Wenn du das Spiel gewinnst, dann wären wir sicher aufgestiegen. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Aber dadurch, dass du das dann noch verkackst in der zweiten Halbzeit, hast du sie wieder mit reingeholt ins Boot und die haben es dann halt professionell durchgespielt und wir halt eben nicht. Und so war es das Jahr davor genauso. Und dieses Jahr, es sieht wieder alles danach aus. Ja, und es ist halt einfach nur traurig, dass man, wie gesagt, auch beim 3:0 nie sicher sein kann, dass du jetzt diese 3 Punkte einfährst. Das einzige Spiel, wo ich mich daran erinnern kann, ist das gegen Osnabrück. Da haben sie mal richtig geil auch weiter Fußball gespielt. Zack, zack, zack und noch ein Tor und noch ein Tor. Und das wäre ja durchaus möglich gewesen, auch gestern. Ja, bis zum 5-Meter-Raum, sag ich mal, lief der Ball gut. Aber dann, ja, entweder zu flach oder zu lasch geschossen oder kein Glück gehabt in dem Falle. Auch vom Hand kurz vor der Halbzeit, ja. Aber das darf jetzt keine Ausrede sein. Also Duziak und Kittel, die müssen so viel Qualität mitbringen, dass da auch ordentlich was rüberkommt. Ja, vom Hand bin ich seit Wochen überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt in einem neuen Vertrag sich auszahlen muss, das weiß ich noch nicht, aber so ist das.
Mega. Sascha aus Stuttgart, vielen Dank für die 8 neuen Sprachnachrichten und gut abgespielt eben, Jan. Das ist gar nicht so einfach, manchmal geht das immer irgendwie aus. Das ist eine ganze Menge, was er gesagt hat.
Welche Strecke das wohl war. Ne,
ja, genau. Ich kenne mich nicht so gut aus in Stuttgart. Aber eine Sache sagte Sascha, wie siehst du das, Jan? Wagnermann hätte er nicht gebracht, weil ein bisschen müde und ich kann gar nicht jetzt sagen, war der...
Ja, das finde ich interessant. Also ich sehe es nicht ganz so. Ich hätte auch Jamra spielen lassen, weil der hat mir auch gut gefallen. Also da kann ich ihn voll verstehen. Ich hätte aber ich hätte alle drei quasi Außenverteidiger spielen lassen. Das Jamra, Wagnermann und Leibold denn eben weiter vorne, weil irgendwie hat er mir da sehr gut gefallen und hat jetzt dadurch, dass er viel eben halt in der Defensive dann mitarbeiten musste, nach vorne einiges verloren und auf seiner Position war ja der Herr Kittel unterwegs und der ist mit Sicherheit einer der talentiertesten, begabtesten Spieler, die wir haben in der Mannschaft, wahrscheinlich auch in der ganzen Liga und ich bin mir sicher, wenn der sich nervlich besser im Griff hätte, dann wäre er auch Stammspieler in jedem Bundesliga-Club. Aber man hat in dem Spiel wieder gesehen, dass er gerade mit dieser Drucksituation gar nicht klarkommt, dass er ganz oft übernervös agiert hat. Wenn er schießen müsste, hat er gepasst. Wenn er hätte passen müssen, hat er geschossen. Und wenn er hätte lupfen müssen, hat er draufgehauen und andersrum. Und irgendwie ist das nicht sein Ding. Wenn du 1-0 führst, wenn du 2-0 führst und du schmeißt den rein, dann ist er der beste Mann auf dem Platz. Bei so hart umkämpften Situationen hat er ganz oft die von Achim besagte Flatter, die zitiere ich jetzt einfach nochmal. Und da wären wir vielleicht mit einem mit einem Leibold auf dem Flügel besser gewesen.
Mhm. Okay, dann hat er auch dafür plädiert Drogi, also Van Drogelen rein, der ist ja auch fit, schon länger.
Wer war der aber dann im Kader?
Weiß ich jetzt auch nicht mehr, genau. Wood und Terodde.
Der war gar nicht auf der Bank.
Ja, kann sein. Weiß es okay. Jetzt auch nicht. Aber letztendlich auch
ach,
die
doch,
Dinge.
Sorry,
die
doch, der wäre auf der Bank gewesen. Sascha, sorry, du hast recht. Gideon Jung wäre sogar auch noch da.
Ja, wäre eben auch noch eine Option gewesen, aber nun gut. Wir wissen es alle besser scheinbar, aber ich glaube, dass man mit Jasula nicht so zufrieden sein kann, da sind wir uns alle einig. Sascha sagt auch, du kannst selbst beim 3-0, und das ist ja auch wirklich ein Gefühl, was ich letztes Mal hatte beim 3-0, war ich noch nicht so von wegen, das ist klar. Ich meine, irgendwo sagt deine Stimme, ja doch, komm, das ist ein Sieg, das weißt du auch. Aber als das 3-1 fiel, war schon für mich wieder die ganze Welt kaputt. Also ich könnte da nie mitspielen, ich wäre, glaube ich, der Erste, der die Flatter bekäme, weil es einfach so, abgesehen von allen anderen Fähigkeiten, die mir fehlen. Aber nur gut.
Ich habe mir da auch noch was notiert zu ihm.
Ja.
Und zwar, ich glaube, das 2-0, wo er sagte, ja, das war natürlich Pech, dass der abgefälscht war. Aber irgendwo war es auch erzwungen mit Druck. Und das finde ich für das Spiel eben halt auch ganz passend. Wenn du kein Glück hast, kommt halt auch noch Pech dazu. Ne? Denn wir hatten ja nicht nur vorne auch gute Torsituation gehabt, die eben nicht reingegangen sind, sondern wir haben ja auch noch eine Elfmetersituation gehabt, die vom Videoschiedsrichter dann wieder korrigiert wurde. Und das hatten wir im Hannover-Spiel ja auch. Und das sind ja auch eben alles so Sachen, wo man ein bisschen damit hadern kann. Manchmal werden solche Entscheidungen zu deinen Gunsten getroffen, manchmal eben nicht. Und in diesem Fall, ich glaube, das waren beides Entscheidungen, die Spiele verändert hätten und beide waren sie eigentlich nicht klar. Also wenn du die ganz genaue Regelkunde nimmst, dann darf der Videoschiedsrichter nur eingreifen, wenn die Bilder ganz klar die Tatsachenentscheidung widerrufen können. Und in beiden Fällen kannst du es eigentlich nicht. Ne?
Nee, aber sie haben lagen eben falsch. Das ist ja nun oft schon so gewesen, dass Videoschiedsrichter eingegriffen sind, eingegriffen haben und dann der Schiedsrichter sich doch für das, was er am Anfang entschieden hat, weiter entscheidet. In dem Fall ist es ja anders gewesen, aber wenn man die Bilder sich anguckt, im Nachhinein, es ist nicht kein klarer Elfmeter gewesen. Es ist ein Elfmeter, nee, den man hätte geben können. Und dann wär auch wahrscheinlich die andere Seite am Jammern gewesen, aber es war eben nicht keine völlig klare Sache und die ist leider nicht nee, unseren
aber
Gunsten.
Da muss man dann eben halt ganz klar, dann braucht der Fußball halt auch da ein klares Regelwerk. Wenn der Elfmeter aus dem Spiel heraus nicht gegeben worden wäre, hätte ich mich bestimmt nicht beschwert, weil es ist nicht klar. Mhm. Ne? Aber der Schiedsrichter hat es so gesehen und dann darf der Videoschiedsrichter eben nur angreifen, wenn er sagen kann, nee, ganz klar nicht. Der andere war 20 Zentimeter entfernt. Und
ja, so. Aber wenn die Videoschiedsrichter jetzt vielleicht pro Darmstadt sind, so persönlich, also privat,
ja, das
kann man es aber zumindest verstehen.
Da musst du mal den von Flyer-Alarm
fragen. Was mit Würzburg ist.
Genau, das ist auch eine schöne Geschichte. Also der hat jetzt nicht zwei Schiedsrichterentscheidungen, sondern der hat 11 Schiedsrichterentscheidungen zu bemängeln. Und hat darauf entschlossen, also er ist nicht nur bei Würzburg tätig, sondern auch bei Flyer-Alarm und hat daraufhin gesagt, er kündigt sämtliche Sponsorenverträge beim DFB. Das finde ich irgendwie ganz lustig, denn das ist, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er sowieso einen Grund gesucht hat, aus dem Sponsoring beim DFB rauszukommen. Aber ja, also falls ihr irgendwie noch irgendwie Sponsorverträge mit dem DFB habt, könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken.
Ja, also das ist eine geile Reaktion, einfach mal. Aber letztendlich, ich bin immer noch der Meinung, bei all den komischen Entscheidungen, das wird sich irgendwann vielleicht nochmal legen, sind am Ende des Tages mehr richtige Entscheidungen kommen raus, als ja, wenn man eben nur dem Schiedsrichter das alleine überlässt. Ist meine Meinung, aber man ärgert sich oft. Ich glaube, der HSV selber kann sich, wenn man jetzt diese Saison betrachtet, sich nicht so beschweren. Jetzt war es ein bisschen scheiße, aber generell haben wir auch oft den Videoschiedsrichter auf unserer Seite gehabt, oder? Kann man sagen, ne? Finde ich.
Ja, haben wir diese Saison auch mal. Wir haben auch schon diese Momente gehabt, wo wir gesagt haben, oh, haben wir Glück gehabt und so. Das gibt's immer. Aber wie gesagt, das ist Timing. Mhm. Ne, ist keine Stadt in China und wir hätten es jetzt gerade in Hannover oder in diesem Spiel gebraucht und eben da nicht gehabt.
Aber wir hätten es auch vielleicht gebraucht, dass zum Beispiel Duziaks Pass, war das auf Kittel oder ich weiß gar nicht auf wen, also der so extrem scheiße war, also wo man einmal nur rüberpassen muss, es gab ja nicht so viele Chancen, aber eine Situation aus der ersten Halbzeit, Duziaks Pass auf Kittel, glaube ich, ja, so extrem ungenau. Dann Winsheimers Schüsschen, wo er eigentlich auch, also Winsheimer hat diesmal keine Vorlagen gegeben, aber viermal abgezogen. Und ja, man hätte es ihm echt gegönnt, nachdem er so geile Assists hatte in den letzten Spielen. Hätte man ihm gegönnt aus seinen Torschüssen diesmal vier an der Zahl was zu machen, ist ihm leider auch nicht gelungen. Also wirkte ein bisschen schwach, ein bisschen schlapp alles. Ja, es war, ich finde selbst das Tor sehr geil von Jatta auf Duziak. Ne, das muss man ihm ja wirklich lassen. Jatta finde ich auch ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also ist immer irgendwie eine Wundertüte, aber hat sich da gut gezeigt. Aber wie Jatta, Duziak den dann so reinge... Also da hatte ich auch so das Gefühl, meine Güte, also das ist ein Krampf heute.
Ja, das aber war da nicht, genau deswegen...
Nicht Kopf, nicht Schulter. Irgendwas.
Deswegen war, glaube ich, dass die Einwechslung von Jatta gut, ne? Weil er ist ja eben halt immer unkonventionell in seiner Spielart und wenn es anfängt, sich zu verkrampfen, das ist halt ein Typ, der denkt nicht so nach, der macht und da kommt natürlich auch mal was Merkwürdiges bei raus, aber oft eben halt auch sowas wie bei dem Tor und ja, in dem Fall Duciak hat da das Tor gemacht, da wollen wir uns nicht beschweren. Aber vorher im Spiel hatte ich jetzt auch das Gefühl, er hat die Woche mehr Zeit vorm Spiegel verbracht. Sah wunderschön aus mit seinem Schnorris und seinem wehenden Haar und
ah, so. Ja.
aber seine Leistung.
20er Jahresteil hat mir auch sehr gefallen, optisch. Ja, ja. Absoluter Hingucker, aber er hat auch vorm Ausfall, vor seiner Schulterverletzung, nicht unbedingt die beste Phase dieser Saison gehabt, so dass man auch wie bei Onana gesagt hat, ey, ja, okay, es ist auch nicht so schlimm, dass er mal ein bisschen aussetzen muss. Ja, das kommt auch nicht so top wie in vielen Spielen diese Saison. Hat er unglaublich wichtig gewesen für den HSV, aber das hat er jetzt noch nicht wieder zurück auf den Platz bringen können, leider. Ja. Ne?
Und dann können wir dann doch einmal wieder sagen, vielleicht gleicht es sich doch ein bisschen aus, weil ob das Tor mit dem Kopf gemacht wurde oder mit der Schulter, da tendiere ich eher zur Schulter. Und wenn du dann noch einen Schiedsrichter gehabt hättest, gesagt hätte, nee, Hand. Das ist Hand. Ja. Ja. Aber egal.
Naja, trotzdem, weiß ich, wie es dir ging, es war zwar erst die 77. Minute, aber trotzdem hatte ich kein gutes Gefühl. Ich hatte ja irgendwie maximal noch ein Unentschieden und zu dem Zeitpunkt war ich schon...
Du weißt doch, wie es mir ging, ich stand doch schon in der Tür.
Ja, schon mit dem Akku in der Hand. Ich habe dann vielleicht noch gedacht, ja, wir holen vielleicht noch das 2-2 raus. Aber dann ist es ja auch nur ein Punkt. Ich war einfach maßlos enttäuscht von der Tatsache, dass es wohl kein Sieg wird und dass das so wichtig wäre. Ja, waren wir alle, aber müssen wir so hinnehmen. Nun ist es so, wir haben aus 9 der letzten Spiele 2 Siege geholt. Und das ist kein Aufsteiger, bin ich der Meinung. Also man muss ganz klar sagen, es waren viele gute Ansätze und viele gute Geschichten dabei. Aber wenn wir jetzt nicht die letzten 6 Spiele wirklich alles aus uns rausholen und Siege produzieren, dann wird das nichts. Wir müssen, wenn wir auf die Tabelle gucken, immer beachten, dass Kiel 2 Spiele zurück ist und Fürth 1 Spiel zurück ist, und würden die ihre beiden Nachholspiele gewinnen, wären wir auf Platz Nummer 4. Das muss man also wissen. Hier und da wurde das anders gesagt. Also aus eigener Kraft es zu schaffen, gelingt uns nicht, wenn Greuther Fürth, Bochum und Kiel jetzt alle ihre Spiele gewinnen würden, wären wir Vierter. Also wir haben es so gesehen nicht mehr in der Hand, aber wir wissen alle, dass das nicht so passieren wird. Sie werden auch der HSV nicht. Jede Mannschaft, die jetzt alle Spiele gewinnt noch, die wird definitiv aufsteigen. Und es wird aber,
hat ja auch nicht gewonnen.
Genau, und es wird aber so sein, dass nicht eine von diesen 4 Mannschaften, die aufsteigen können, jetzt noch alle Spiele gewinnen wird. Es wird sehr durchwachsen sein, da bin ich mir sicher. Ich glaube, Kiel, ne, ist in einer ganz bescheuerten Phase, denn im Gegensatz zu uns, die wir jetzt auch 1-2 Spiele Pause haben, wir haben die Möglichkeit, das Training genauso weiterzuführen, wie man es eben als Profimannschaft macht. Wir haben sogar die Möglichkeit, in der spielfreien Zeit noch ein Freundschaftsspiel zu spielen gegen irgendeinen Gegner. Wir können also wirklich alles tun, was man als Profimannschaft macht, um so eine Zeit wie eine Länderspielpause oder ähnliches auszunutzen. Das kann Kiel nicht. Kiel ist in Quarantäne und das nicht am Stück, glaube ich, aber glaube ich 28 Tage sind das schon in der Quarantäne. Bedeutet, dass sie haben jetzt gerade also Sandhausen ist ja auch in der Quarantäne, die spielen jetzt um den Abstieg. Das bedeutet aber, dass die irgendwie per Videoschalte, die haben so diese Pentathlon-Räder, dann müssen sie 2 Stunden auf dem Rad machen und 30 Kniebeugen und sonst was. Das hat nichts mit Fußball zu tun in dem Sinne, also Taktik und was weiß ich, was du alles üben musst. Eine Mannschaft für Sandhausen, für die ist das ganz hart, die drohen abzusteigen, und für Kiel sind es eben viel zu viele Spiele, 9 Spiele in 28 Tagen, die sie zu absolvieren haben, und das, nachdem sie jetzt hier ewig in Quarantäne waren, dann eben ja auch noch DFB-Pokal, das zählt da schon mit zu, aber es ist einfach viel zu viel und ich glaube, das werden sie nicht packen. Also die sehe ich jetzt nicht so als Hauptgegner, aber es sind immer noch Greuther Fürth und Bochum mindestens, also vielleicht ja auch Kiel, aber die mindestens, und ich möchte nicht in die Relegation. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also es ist nicht so.
Nee, in der Relegation, da steht, glaube ich, im Moment irgendwie Köln, Bielefeld oder vielleicht sogar Hertha.
Oh Gott, oh Gott. Nee.
Nee, aber das habe ich noch nie Bock drauf gehabt. Also,
nee, man hatte nie Bock drauf und man muss auch nicht immer denken, ja, das können wir ja. Ja, wir konnten es gegen Zweitligamannschaften. Hier wird es eine Erstligamannschaft sein. Und,
also ich glaube, Relegation ist immer geil, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, würde Karlsruhe jetzt noch da reinrutschen, so wie letztes Jahr, wie war das, Heidenheim oder
ja,
so, ne?
Ja, wenn du das so, das äußerste Ziel ist, was du, oh, du schaffst noch die Relegation, geil, und jetzt hast du noch die Möglichkeit, vielleicht sogar noch einen großen Bein zu stellen, aber wenn die Relegation eher das Schlechte ist, was du erreichst, und dann, das sind alles keine guten Voraussetzungen, es ist gut, das ist auch andersrum genauso wenig für die Mannschaft, die in der ersten Liga in die Relegation kommt. Aber ich möchte das nicht. Nervlich möchte ich das nicht. Und ja.
Ja, nein. Aber ich wollte noch mal eben kurz sagen, vielen Dank für diese super Nachrichten. Die Sprachnachrichten, schickt uns gerne immer wieder was. Ja. Während des Spiels, voll im Brass oder vorm Duschen, nach dem Duschen oder ganz erholt am nächsten Tag ausführlich. Alles ist interessant und ja. Hat man gemerkt, wir beschäftigen uns gerne damit.
Wie man sieht, es ist ja so, dass die Podcaster teilweise auf der Strecke bleiben. Es ist gar nicht mal so einfach. Wir haben es jetzt zu zweit hier zusammengefunden und freuen uns wirklich über eure Nachrichten und Meinungen. So Side Facts wie, dass Wood uns verlässt, das wisst ihr nun alle schon, ab nach Salt Lake City, da geht's jetzt los, die Major League Soccer, wird er mal sehen, wahrscheinlich wird es so sein, dass er da 3 Tore macht im ersten Spiel, aber es ist uns scheißegal, weil es ist eh nicht unser Niveau und er hat in 80 Spielen für den HSV 13 Tore geschossen, das hat einfach nicht sein sollen mehr mit 3,5 Millionen Jahresgehalt. Er hatte auch wieder seine Chance. Ihr wisst vielleicht, ich habe am Anfang noch gesagt, der wird bestimmt noch 3 entscheidende Tore schießen. Er hatte ja sogar die Möglichkeit, zumindest 1 oder so zu schießen oder 2. Also gegen Hannover hätte er das wirklich, also da hätte er auch nicht wirklich viel für machen müssen. Außer das, was er sowieso schon gemacht hat und den Fuß vielleicht noch ein bisschen anders halten. Unglücklich, aber vielleicht für ihn jetzt auch gut, dass er weg ist. Und wenn man eben so ein Spieler ist auf diesem Niveau, dann will man vielleicht auch mal ein bisschen gefeiert werden. Das,
ja, oder? Das ist zumindest ein Kapitel, was jetzt abgeschlossen ist.
Aber ein neues Kapitel habe ich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Jan, wir haben witzigerweise während des Spiels darüber geredet, über den Enkel von Uwe Seeler, und tatsächlich ist es so, also Levin Öztunali ist mit 16, nachdem er beim HSV in der Jugend sehr erfolgreich war, aber keine Perspektiven sah, ist er nach Leverkusen gegangen. Das hat damals nicht unbedingt jeden erfreut. Er hat seinen Weg ging weiter über Werder Bremen nach jetzt Mainz. Und er spielt eben lange schon in der ersten Bundesliga. Er ist auf jeden Fall nicht so ein Verlierer wie jetzt Arp, muss man sagen. Aber es ist eben jetzt auch nicht so, dass er so megamäßig aufgefallen ist. Aber er ist ablösefrei und er könnte sehr gut vorstellen, zum HSV zu kommen. Er ist ein Flügelspieler und ja, also wir könnten natürlich jetzt sagen, ey, scheiß drauf, brauchen wir nicht, keine Ahnung. Wir werden sehen, was der HSV daraus macht. Für ihn ist Voraussetzung, dass er in der ersten Liga weiter spielt. Das ist für uns eigentlich auch Voraussetzung, ne? Also sonst weiß ich nicht, sonst hören wir doch auf, Jan, oder? Hast du da noch Bock? Also noch ein viertes Jahr, zweite Liga? Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten.
Ja, könnte ja ganz knackig werden, ne? Mit Schalke und Köln und Bielefeld und
aber. Hast du eigentlich, wir sind ja jetzt schon, meine Güte, wir reden heute lange, aber wir reden ja auch immer, und du bist ja eigentlich immer der Mann fürs nächste, das kommende Spiel. Jetzt ist die Situation ein bisschen schwierig, ne?
Ja, interessant, das ist so eine kleine Lotterie hier vielleicht. Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl, und zwar das Spiel in der Ferne am 24.04. gegen Regensburg. Dann gibt es den Gedanken, das Spiel gegen Nürnberg schon vorzuziehen, jetzt auf den 17.04. oder eben halt, dass nächste Woche schon das KSC-Spiel doch stattfinden soll. 3 Möglichkeiten. Ich wollte dir jetzt mal die Auswahl anbieten. Und zwar fangen wir mal an mit dem normalen 24.04. mit der Pause gegen Regensburg. Regensburg derzeit auf dem 14. Platz. Unsere Bilanz gegen die insgesamt ist 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Unser letztes Spiel war 3-1 zu Hause. Ja, und der gefährlichste Spieler dort ist Andreas Albers, der 7 Tore bisher gemacht hat. Ja, von der Tendenz her, die hatten auch Pause. Ihr letztes Spiel war ein 0-1 gegen Werder im Pokal. So, zweite Variante wäre der KSC, der dann nächste Woche dran wäre. Die stehen aktuell auf dem 7. Platz. Gegen die haben wir schon viele Spiele gemacht. 22 Siege, 20 Unentschieden, 18 Niederlagen. Eigentlich sehr ausgeglichen dafür, ne? Wenn man denkt, das ist der KSC. Das letzte Spiel haben wir 2-1 gewonnen, auswärts. Dort ist bekanntlich Philipp Hoffmann unterwegs, um Tore zu schießen. Ganz erfolgreich, der hat schon 10 Tore und 6 Vorlagen. Und von der Tendenz her haben die aber gerade ihr letztes Spiel verloren gegen 0-1 gegen Osnabrück. Und die dritte Variante wäre dann eben Nürnberg, vorgezogen auf den Samstag. Die stehen aktuell auf dem 13. Platz. Auch die haben, gegen die haben wir schon viele Spiele gemacht. 39 Siege, 17 Unentschieden, 16 Niederlagen. Die waren eben auch oft in der Bundesliga. Das letzte Spiel haben wir aber 1-1 gespielt auswärts. Und dort ist der gute, nicht so sympathische Manuel Schäfer unterwegs. Hat auch schon 10 Tore gemacht. Ihr letztes Spiel war auch nicht so doll, 1-1 gegen Kickers Würzburg. Ja, welche soll jetzt dein Herzblatt sein?
Also wie ich gehört habe, ist die Angst bei Dieter Hecking sehr groß, dass wir dieses Spiel gegen Nürnberg jetzt am Sonnabend, das ist schon 3 Tagen, dass wir am Sonnabend jetzt schon gegen Nürnberg spielen. Das hat der Dieter Hecking ausgeschlossen. Also er möchte das nicht. Ich weiß nicht, ob er das frei entscheiden kann, aber also klar, dass sie Angst haben, gegen uns zu spielen. Aber irgendwann müssen sie mal ran und das wäre eine gute Idee gewesen, diese Zeit zu überbrücken. Dann habe ich eigentlich auch so mitbekommen, dass es, also KSC ist ja nicht wie wir, so dass wir nicht spielen dürfen, sondern sie sind wirklich in Quarantäne. Das heißt also, sie werden an dem 20., wo wir unser Spiel haben, das ist tatsächlich ja noch nicht abgesagt, wenn man in die Kicker-App guckt, dann müssten sie wirklich aus der Quarantäne ihr erstes Spiel bestreiten, also völlig ohne Training. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird beim Regensburg-Spiel bleiben. Das ist für den HSV eine Zeit, in der sie ordentlich trainieren können. Dann werden sie viele Spiele auf dem Mal haben, aber wir haben die Spieler, die werden alle fit sein. Antoni Leisner wird dann auch am Start sein. Wir werden auf ein großes, wir haben große Potenzial an guten Spielern, die alle fit und gesund sind. Ich glaube, das spricht alles für uns, wenn es gegen Regensburg wieder losgeht. Alles andere wäre auch lustig für uns als Fans, jederzeit gerne bereit, mir ein Spiel anzugucken, aber ich glaube, es ist eher utopisch, dass vorher was losgeht. Und ich glaube heute, und ich habe bis vor unserem Podcast noch nachgeguckt, tagt die DFL in Bezug auch auf die Frage, ob man eventuell eine Quarantänephase, wo alle Mannschaften in Quarantäne gehen, also aber eben normal trainieren dürfen, um zu vermeiden, dass in den letzten 2 Wochen oder letzten 3 Wochen, wo noch so intensiv gespielt wird, sich zu infizieren, alle Mannschaften in Quarantäne, in Trainingslager gehen und von dort aus dann die Spiele bestreiten, um die Liga noch zu Ende zu bekommen, denn die EM steht vor der Tür und man hat einfach keine Zeit auszuweichen. Das ist für manche Mannschaften sowieso knallhart. Und wenn jetzt noch mehr Corona-Fälle dazukommen, wird es immer noch schwieriger. Also die DFL wird sich dazu äußern. Das wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr den Podcast hier hört. Wir sind gespannt und werden sehen, was da kommt. Ich tippe aber, dass der HSV sein erstes Spiel gegen Regensburg nächste Woche, Saturday. Was glaubst du?
Ja, also ich weiß es nicht und ich weiß auch gar nicht, ob uns jetzt eine kurze Pause, also eine lange Pause gut tut. Ich glaube eher nicht. Ich hätte gerne gehabt, dass es schnell weitergeht, aber ich lasse mich überraschen.
Ja, wir können das nicht beeinflussen, aber wir können in dieser Pause eben wirklich weiter trainieren. Das ist im Gegensatz zu den Mannschaften, die in Quarantäne sind, eben doch deutlich besser. Und wir nehmen das so, wie es kommt und ja, lass uns doch mal positiv denken. Ich habe ein gutes Gefühl, es wird mal wieder überhaupt nicht das, was wir uns so sehr wünschen, dass man mal 4 Spieltage vor Schluss schon perfekt aufgestiegen ist. Es wird bis zum letzten Spieltag spannend sein. Wir hatten auch letztes selbst in dieser bekackten letzten Saison gegen Sandhausen mit einem Sieg noch die Möglichkeit, oder wären sie noch in die Relegation gekommen.
Ne? No, an das Spiel wollen wir jetzt noch nicht denken.
Gar nicht mehr denken. Okay, ja, ich glaube, wir haben alles erwähnt, was es zu erwähnen gab. Wir haben sogar mal eine Stunde geschafft. Das ist das ist seit Ewigkeit nicht mehr der Fall gewesen. Mal sehen, wie es weitergeht, ob die Jungs nächstes Mal wieder dabei sind, ob wir wieder zu viert senden oder nicht. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, alle Gentlemen, für ihre Sprachnachrichten. Vielen Dank, Jan, dass du den Weg zu mir nach Hause und dann hierher ins Büro auf dich genommen hast. Mir verbleibt nur noch eins zu sagen. Und diesmal können wir es vielleicht synchron schaffen. Ich sage 3, 2, 1, nur der HSV.